Was hältst du denn eigentlich von Männern mit lackierten Fingernägeln?
Boah, meins ist es nicht. Vor allem, weil die meistens dann so abgefressen vorne sind und absplittern, weil die nicht wissen, dass man Topcoat braucht.
Willkommen bei den Grünen.
Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche auf die politischen Highlights blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Wir sprechen heute über eines meiner absoluten Lieblingsthemen, das Männermanifest der Grünen. Dann darüber, dass der Wokismus plötzlich von rechts rüber schwappt. Aber apropos Schwappen, wir beginnen mit einem Thema: Wassermangel in München. Du darfst nicht mehr dein Auto waschen, du darfst nicht mehr deinen Pool befüllen, du darfst eigentlich gar nichts mehr, sonst zahlst du Strafe, das kommt davon.
50.000 Euro.
Grüner Bürgermeister, jetzt haben wir den Salat.
Ja, Dominik Krause hat sich ins Amt eingeführt mit der großen Wasserverordnung. Also, angeblich fehlt uns das Wasser. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja, wir kriegen irgendwie das Wasser in München vom Mangfalltal. Mangfall, guck, du merkst, ich bin nicht Einheimischer.
Du fährst nicht U-Bahn. Ach so. Du gehst nämlich eine Haltestelle.
Und da fehlt irgendwie das Wasser. Jetzt gibt es die Notverordnung. Du hast es angesprochen. Kein Autowaschen auf der Straße. Man darf den Rasen gar nicht mehr sprengen. Und die Blumen nur wässern zwischen 19 Uhr und 9 Uhr morgens, also Mitternacht. Mhm. Und alle Brunnen sind versiegelt.
Ich dachte, es sind nur ein paar, nicht alle.
Na gut, jedenfalls der vom Marienplatz.
Ja, der ist weg, der Fischbrunnen.
Der Fischbrunnen, der berühmte. Da habe ich mir so gefragt, okay, wie viele Leute in München waschen eigentlich auf der Straße ihr Auto?
Ich habe noch nie einen gesehen.
Nee, selbst im Vorort, wo ich lebe, habe ich noch nie einen gesehen, der mit dem Gartenschlauch sein Auto wäscht. Und ob jetzt das Versiegeln des Brunnens vom Rathaus dem Wassermangel abhilft, wage ich auch zu bezweifeln, weil so ein Brunnen übrigens, der hat keinen Frischwasserzulauf. Da wird immer das gleiche Wasser recycelt bzw. zirkuliert in einem Endloskreislauf.
Das merkst du, wenn du einmal reingeflogen bist, dass das kein frisches Wasser ist.
Genau. Übrigens diese berühmte Szene da, ne? Bei dem römischen Brunnen. Anita Eckberg, oder wer war das, der da reingesprungen ist? Ja? Trevi-Brunnen, ja. Mhm. Also wie gesagt, da kann man allen nur abraten von.
Absolut.
Also, Pool befüllen ist auch verboten. Ich weiß gar nicht, wie viele Pools es in München gibt. Wird nicht so wahnsinnig viele sein. Möglicherweise in Bogenhausen. Nur auch da. Was denkt sich der grüne Bürgermeister, wann der Poolbesitzer seinen Pool befüllt?
Ist schon ein paar Wochen her.
Eher nicht im Juli. Also das wird er im Zweifel im März getan haben. Oder ich habe einen kleinen Pool, ich habe so einen Fertigpool bei mir in Pullach.
Da bist du ja schon mal reingeflogen, als kein Wasser drin war.
Ja, da habe ich mich verletzt.
Ich weiß.
Also ein Pool ist, was so Wasserbewirtschaftung angeht, eine super ökologische Sache, weil den befüllst du einmal und dann gibt es so eine Filteranlage und die hält ihn sauber. Also ich habe noch das Wasser vom vorletzten Jahr, glaube ich, drin.
Okay.
Ja.
Und da kriegst du keinen Ausschlag?
Nee, wie gesagt, ich reinige den mit Ozon. Mhm. Das ist sehr hautfreundlich.
Okay.
Und dann gibt es so einen pH-Neutralisierer. Wasser ist Bombe. Das hält notfalls 2 Jahre. So, dass ich mir gedacht habe, als ich diese Verordnung eben sah, mit dieser drakonischen Strafe von 50.000 Euro, ist es am Ende alles nur Effekthascherei.
Versuch's doch mal. Stell dich doch mal mit deinem Bentley auf die Straße und wasch ihn. Ich wäre dabei.
Du meinst vor Marienplatz, in Sichtweite des grünen Bürgermeisters. Ja.
Also
sozusagen Protestwaschen.
Ich glaube, er muss halt natürlich jetzt auch einen Punkt machen. Ja? Also ich habe gelesen, der tägliche Wasserverbrauch in München ist im Durchschnitt bei 300 Millionen Liter Wasser.
Und normalerweise.
Und momentan liegt er bei 360 Millionen.
Ja.
Sprich, er muss natürlich irgendwas tun, weil dafür haben ihn ja die grünen Wähler gewählt. Und das ist halt jetzt, weiß ich nicht, halt so ein Vorzeigeprojekt.
Ja, aber warum liegt der jetzt über dem Normalstand der Wasserverbrauchte? Vermutlich, weil die Leute
mehr trinken.
Wird ihnen ja auch ständig empfohlen, ja, kurz ganz viel trinken und im Zweifel ihre Badewanne befüllen mit kaltem Wasser, um sich da mal reinzulegen und abzukühlen.
Ja.
Also wenn du wirklich was erreichen wolltest, dann müsstest du jetzt einen Inspektor schicken, um zu gucken, wie ist der Wasserstand in der Badewanne.
Ich habe mich jetzt mit Trockenshampoo eingedeckt, falls er uns noch das Duschen verbietet.
Also die gute Nachricht ist für mich, ich habe sofort geguckt, da stand, also das gilt für die Stadt München und 5 Umlandgemeinden. Also Unterhaching, Oberhaching, Taufkirchen. Pullach ist nicht dabei. Bei uns fließt das Wasser noch.
Aber ehrlich gesagt, ich habe die Isar gesehen, da ist doch der Wasserstand nicht niedriger als sonst.
Aber da hat schon hier der kluge Produzent unseres Podcasts, der Felix, gesagt, der wird künstlich reguliert. Ja? Also das heißt, da wird offenbar ein bisschen das aufgedreht oben, ja, beim Wehr. Ich habe auch sofort eine SMS bekommen. Also ich habe mich natürlich lustig gemacht über Herrn Krause, den neuen Bürgermeister, den ja alle hier auf Händen tragen. Ja. Er ist wahrscheinlich der beliebteste Münchner, den wir derzeit haben. Und habe eben, wie gesagt, diese Maßnahmen in Zweifel gestellt. Dann kriege ich doch eine SMS in dem
von
Fall.
Von Dominik Krause?
Nee, von Markus Blume, von der CSU, unserem Kulturstaatsminister.
Okay.
Der mir also ein Bild schickt. Ich kann es jetzt nicht so genau zeigen hier. Also das ist jetzt hier die Wasserversorgung, Grundwasserstellen Münchens und die Lage sei gerade im Süden Münchens dramatisch.
Okay.
Wollte er mir nur mal darauf hinweisen, ne? Also immerhin.
Also ist jetzt der Herr Blume von der CSU auch auf der Seite von Herrn Krause?
Also jedenfalls ist er bei den Wassersparern, weil er offenbar eine Grundwasserwärmepumpe besitzt, die nicht mehr betrieben werden kann.
Oh.
Ich habe ihm nur geschrieben, lieber Herr Blume, wie gesagt, also ich kenne nicht so viele Münchner, die ihr Auto waschen auf der Straße.
Ja, vor allem, also überhaupt, musst du überlegen, du darfst ja in Waschstraßen, darfst du ja noch gehen an Tankstellen. Weil das darfst du ja gar nicht boykottieren und verbieten.
Das ist die gute Nachricht.
Das also ist ja total ineffizient, an was er wieder ankündigt.
Also meine Kinder sammeln jetzt das Regenwasser, gestern hat es geregnet, mit ihren kleinen Händen, ne? Und tragen es dann
in die Badewanne.
Nein, zu den Pflanzen.
Ach so.
Auch interessante Frage. Also wie gesagt, das Sprengen von Rasen ist jetzt verboten. Das Gießen von Balkonpflanzen wird sehr kritisch gesehen. Was macht die arme Biene jetzt eigentlich, wenn in den nächsten Wochen alle Pflanzen so blub machen und das große Pflanzensterben eingesetzt hat?
Ich gieße meine Pflanzen und ich habe sogar auf meinen Balkonen unterschiedliche Schälchen mit Wasser für die Vögel, weil die
also,
nämlich nichts mehr kriegen.
Das Münchner Insekt, das durstige Münchner Insekt, bei dir findet es
ja
Unterschlupf.
Richtig.
Übrigens, Fun Fact, wo geht das meiste Wasser verloren?
40.000 Kubikmeter Wasser versickern einfach im Boden,
weil leider die Wasserbetriebe es versäumt haben, ihre Leitungen in Schuss zu halten.
Wäre das nicht meine Aufgabe für den grünen Bürgermeister?
Ja. Apropos.
Apropos grün.
Apropos.
Bestes Thema, das wir jemals hatten.
Nee. Jetzt kommst du mir noch nicht raus. Du bist jetzt schon zu den grünen Männern. Ich möchte aber nochmal zu dem Sommerthema zurück.
Ach, du möchtest nochmal zu den Hitzetoten.
Ja, das fügt sich ja ein. Ich glaube, deswegen sind die Leute auch jetzt so skeptisch, weil, okay, sagen sie, stimmt, also Wassernotstand kann sein, müssen wir sparen. Nur wenn du jede Woche beballert wirst mit solchen Alarmmeldungen, also jetzt zum Beispiel die Woche vorher die 5000 Hitzetoten, ja?
Ja.
Überall auf grünen Accounts.
Nur im Juni.
Allein im Juni 5000 Hitzetote.
Was tatsächlich viel klingt.
Ja.
Weil man ja nicht weiß, wie viel wir sonst haben.
Was tut der Bundeskanzler? Da wurde ihm vorgeworfen, Friedrich Merz, er habe in seiner Regierungserklärung kein Wort zur Hitze verloren. Da gab es einen riesen Post des Geschäftsführers der Umwelthilfe Deutschland, ja. Ob der Mann gar kein Herz habe, ja, ein Herz aus Stein. Also man müsse diesem Massensterben entgegentreten. Ne? Wo kommen die 5000 Hitzetote her? Also es gibt eine Modellierung des RKI.
Oh Gott, ich wenn schon höre, dann kommt wieder die Inzidenz.
Genau, das waren die, die auch die Übersterblichkeit bei Corona moduliert hatten. Die haben jetzt die Hitzetoten modelliert. Tricky question, der Dachdecker. Der vom Dach fällt, ist der an oder wegen Hitze gestorben?
Ja, genau.
Du erinnerst das noch.
Ich erinnere mich, ja.
So, mit dem Virus. Wenn du mal ins Kleingedruckte guckst, dieses RKI-Modells, es trifft also vor allem sehr alte und sehr kranke Leute. Das heißt, die sind nicht mit 85 Jahren und 3 Monaten gestorben,
Ja.
Sondern jetzt halt mit 85 Jahren und einem Monat.
Aber es ist nicht minder schlimm.
Du, ne? Jede Woche zu früh ist eine Woche zu früh.
Eben.
Darauf können wir uns einigen. Mhm. Weißt du, was der tödlichste Monat des Jahres ist?
August.
Januar. Hm? Dicht gefolgt vom Dezember.
What?
Auch übrigens der März ist ein Monat, in dem der Schnitter reiche Ernte hält. Ja.
Aha.
Wenn du dir anguckst, also was sind die tödlichsten Monate? Der Juni und Juli, ganz weit unten, ganz oben, Januar und Dezember.
Müssen wir das jetzt im Faktencheck nächste Woche wieder aufräumen?
Dafür haben wir den Faktencheck.
Darauf bin ich nicht vorbereitet.
Ich habe mich gefragt, wo ist der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, wenn die Leute mal so richtig ins Gras beißen. Aber wahrscheinlich hat zum Beispiel die grüne Pressestelle im Winter einfach frei.
Das kann gut sein. Darf ich jetzt zu meinem Lieblingsthema rüber?
Ja, jetzt kommst du endlich zu deinem Lieblingsthema. Der grüne Mann.
Also das kannst du dir ja nicht ausdenken. Ja? Die Grünen haben festgestellt, liegen nur noch bei 13%. Und vor allem werden sie ja nur noch von Frauen, von jungen Frauen gewählt und nicht mehr von Männern. Und jetzt haben sie sich überlegt, vielleicht war dieser latente Männerhass, alle Männer sind potenzielle Vergewaltiger, jetzt nicht der größte Move, der beste. Und jetzt wollen sie männlicher werden. Die Grünen mit ihrem Männermanifest, unterzeichnet von Ricarda Lang, von Franziska Brandner. Und es ist mein Highlight des Jahres bis dato. Denn der grüne Mann darf jetzt ins Fitnessstudio gehen und pumpen. Er darf Fußball schauen. Und er darf einem auch wieder die Tür aufhalten. Ich danke den Grünen.
Ich habe gelesen, Felix Banatschak war ganz mutig, der Parteichef, und hat ein Interview gegeben mit Playboy. Also da, wo sich die Frauen ausziehen und objektiviert werden, ja,
genau.
Tritt Felix Banatschak auf mit der frohen Botschaft, also es wäre total okay, auch pumpen zu gehen im Fitnessstudio, mit oder ohne Nagellack. Man dürfe so ganz schnell das Auto fahren.
Aber nur BMW X3.
Ja, ob denen das jetzt aufhilft? Gut, die Zahlen bei den letzten Wahlen, gerade bei Erstwählern oder männlichen Erstwählern, waren desaströs. Darauf waren die Grünen ja immer besonders stolz, dass sie die Jugend hinter sich hatten.
So war es ja bei der Bundestagswahl zuvor, als es dann zur Ampel kam. Da haben ja gerade die jungen Leute von 18 bis 24, glaube ich, zu einem großen Teil Grüne und FDP gewählt.
Das war seit den 80er, 90er Jahren so. Das war der verlässlichste Block. Erstwähler, beziehungsweise eben, wie es in der Fernsehforschung heißt, CC1, ja, habe ich jetzt gelernt, CC1. Ah, okay. CC1 ist 14 bis 24, ja, so. Da waren die ganz stark. Und eben große Überraschung bei der letzten Bundestagswahl. Welche Partei lag vorne?
Die AfD. Über 25%, glaube ich, bei den 18- bis 24-jährigen Männern.
Maximilian Krah ist doch einer der Anführer.
Gut, ich meine, der ist echt eine arme Wurst.
Aber das Video? Nur rechte Männer sind echte Männer, ja? Rechte Männer sind Patrioten. Dann klappt's auch wieder mit der Freundin. Pass auf, das hat gescheppert, das Ding.
Das stimmt, aber wenn ich mir ihn so angucke.
Ja, habe ich auch gedacht.
Ich würde eher sagen.
Okay. Ja, was hältst du denn so vom grünen Mann? Ich bin da ja raus, weißt du? Ich bin da raus.
Ich erinnere mich, Herr Banaschak, ja, ist ja Vorzeigegrüne Mann schlechthin, vor ein paar Wochen, als es noch darum ging, dass alle Männer Vergewaltiger sind, sogar der Onkel und der Vater, da muss man so gucken.
Die haben so eine Plakatkampagne unterstützt. Da stand drauf. Nochmal zur Erinnerung, von Kampakt war das Ding.
Ja.
Ich glaube, mein Vater gleich Täter. Mein Ehemann gleich Täter, mein Opa, na gut, das ist ja klar. Da gibt es ja jetzt, ich meine, wer Nazi war, ist natürlich Täter. Aber ja, so.
Ja. Und da hat er sich noch hingesetzt, ablichten lassen, zusammengekauert, mit Tränen in den Augen auf der Couch. Er kann alle Frauen verstehen, die die Geduld mit den Männern verloren haben. Also da hat er das ja noch befeuert. Und jetzt lässt er sich im Playboy ablichten. Ich finde das, also das kannst du dir nicht ausdenken, das ist zum Fremdschämen. Der Witz ist ja, der Vorzeigemann bei den Grünen ist jetzt Anton Hofreiter. Weil Anton Hofreiter geht boxen, ne? Und ist Fußballfan.
Das habe ich auch gelesen, interessant.
Ja. Und der das hat, ist natürlich urmännlich.
Ja, ich meine, den habe ich immer gedacht, das ist ja sozusagen der Herr der Fahne, ja. Der sieht schon so durchpazifiziert aus.
Ja, aber von wegen, der kennt jede Waffe.
Genau, das war der erste sozusagen Twist, dass der Mann eben, der das Wort Friede gewissermaßen auf der Stirn tätowiert hatte, mit diesen langen Haaren.
Mhm.
plötzlich bei Markus Lanz sah und die Waffengattung runterratterte wie das Kamasutra. Und jetzt lese ich.
Ist er Kampfsportler.
Seit 2 Jahren. Mhm. Geht er auch noch in die Muckibude, beziehungsweise lernt jetzt die Leute umzuhauen.
Das ist übrigens einer der wenigen, der von vornherein ja sich diesem seltsamen linken Männerbild nicht angeschlossen hat, weil er gesagt hat, Männer werden bei uns verurteilt für das, was sie sind und nicht für das, was sie tun. Das fand ich einen sehr schönen Satz.
Anders als die meisten Grünen, soziologischer Hintergrund, nicht Sozialarbeiter, ja, kommt nicht aus so einer Sozialarbeiter- und Yoga-Dynastie, sondern Arbeiterkind.
Stimmt, und Boxen ist ein Arbeitersport. Mhm.
Allerdings, wo gab es gleich Ärger?
Ja, bei den Sozialarbeitern natürlich, bei deiner Frau Hasselmann, die fand das nicht so gut.
Ganz lustig, habe ich gelesen. Als erster darüber berichtet hatte der Spiegelredakteur Christoph Schuld, der hatte dieses Papier vorlegen müssen, das hatte ihm offenbar jemand gesteckt, der wusste dann auch zu berichten, dass es in der Fraktionssitzung am Dienstag mächtig Ärger gab. Hauptkritikpunkt, das Papier sei mit den Fachsprecherinnen nicht entsprechend koordiniert worden. Es äußerten sich insbesondere kritisch die grünen Parlamentarierinnen Lena Gumnior, Ulle Schaus und Kirsten Kappert-Gunter. Hast du lachen müssen, dass die auch alle so heißen?
Ja, das ist sehr geil. Weißt du, ich habe mich nur gefragt, dieses Männerbild, was ja die Grünen die ganze Zeit hatten und jetzt das Manifest das verändern soll, ich will eine Stelle zitieren. Das alte Männerbild war ein Käfig, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer selbst. Es hat Männer in Rollen gezwungen, die sie krank gemacht haben. Moderne Männlichkeit ist die Voraussetzung für wirkliche Gleichstellung. Die sind in den 80er Jahren hängen geblieben. Männer machen Elternzeit, Männer wickeln Kinder, Männer helfen im Haushalt mit und Männer dürfen mir aber trotzdem auch die Tür aufhalten. Und
aber
was
ist
das?
Es ist ja vor allen Dingen wird ja beschrieben, dass dieser super feminisierte weiche Mann, ja, nicht ein Rollenbild ist für alle, vor allem nicht für junge Männer. Mhm. Allerdings, was stattdessen kommen soll, steht da ja irgendwie in dem Manifest auch nicht drin. Steht da jetzt drin, zurück sozusagen zu den alten Tugenden?
Du darfst weinen, steht drin, auf jeden Fall. Du darfst schwach sein.
Das ja gut, ist ja auch in Ordnung.
Du darfst dir die Fingernägel lackieren. Ja, aber das durftest du alles bislang auch schon.
Ich bin relativ nah am Wasser gebaut. Also im Kino bin ich der Erste, der flennt.
Ernsthaft?
Ja. Die Woche, als wir das Spiel geguckt haben, mein Sohn und ich, ja, England, Argentinien, ja. Wir sind beide weinend ins Bett gegangen.
Aber das hat mir auch leid getan.
Oh Mensch, für den ist eine Welt zusammengebrochen. Erst fliegen die Franzosen raus, das war sein super Lieblingsteam gegen diese schrecklichen Spanier und dann noch die Engländer gegen die Argentinier. Also die Woche war gelaufen.
Hast du was mit David Beckham gemeinsam? Der hat auch geweint. Übrigens sehr metrosexueller Mann früher gewesen. Mit lackierten Fingernägeln.
Was hältst du eigentlich von Männern, die lackierte Fingernägel haben?
Bin ich raus. Also bei David Beckham hätte ich es noch akzeptiert. Der hat sich jetzt aber auch verwachsen. Aber eigentlich ist das nicht so meins. Aber ich mag auch dieses Verweichlichte nicht so gerne.
Ich hatte mal eine Freundin, die war eine der Anführerinnen dieser feministischen Bewegung, die unter dem Hashtag Aufschrei lief.
Das ist aber lang her.
Ist ein bisschen länger her. Das war nach der berühmten Brüderle-Affäre. Mhm. Rainer Brüderle, FDP-Vorsitzende damals, hatte abends an der Bar zu einer Sternkollegin gesagt, naja, ein Dirndl füllen sie auch ganz gut aus.
Super daneben.
Ja, aber
ist deswegen auch aus dem Bundestag geflogen dann, ne?
Aber war halt der Großskandal dann vor der Bundestagswahl. So. Und dann hatten eben tausende von Frauen unter diesem Hashtag Aufschrei auch ihre Erfahrungen oder unangenehmen Erfahrungen gepostet. Das war sozusagen die erste MeToo-Welle, wenn du so willst.
Das ist komplett an mir vorbeigegangen.
Die ist vielleicht in München nicht angekommen.
Ja.
Aber das war in Berlin und in Hamburg war es ganz groß. Okay. So, und die war dabei. Da waren so 3, 4 Frauen, die das sozusagen das Gesicht dieser Bewegung in Deutschland waren, die ich kennengelernt hatte. Und die konnte berichten, die war relativ aktiv.
Wo?
Also Erfahrung mit Männern im Bett, Zugehörigkeit, zu Parteizugehörigkeit.
Nicht dein Ernst.
Ja, und die sagten also, die größten, also Enttäuschung wäre regelmäßig die Sozialdemokraten gewesen.
Also nicht mal die Grünen?
Nein. Die SPD-Männer, das wäre, da hätte sie irgendwann gesagt, komm, hat keinen Sinn, Hände weg.
Danke für den Tipp.
Weißt du, das ist der Teil, der jetzt rausfliegt, ja, weil das finde ich ein Familienpodcast und ich glaube, wir brauchen ja die FSK
0. Wobei, 6. Du hast doch erzählt, selbst wenn FSK 12, darf man auch, wenn Erwachsene dabei sein, jüngere Kinder mitnehmen.
Das war ein großes Thema jetzt gerade bei uns, weil mein Sohn will unbedingt sehen, der ist 11, die Odyssee von Christopher Nolan. Und hat er jetzt mitgekriegt, dass der erst ab 16 freigegeben werden soll. Und was ich auch nicht wusste ist, ich dachte immer, mit einem Erziehungsberechtigten, also einem Vater an der Seite, kannst du dann ins Kino wackeln. Nee, wenn der FSK 16 hat, ist FSK 16 FSK 16. Das heißt, selbst wenn ich daneben stehe...
Ja, na klar, muss man das Kind schützen.
Exakt. Das gilt aber bei FSK 12 nicht. Lustig.
Hast du erzählt?
Ja, das heißt, da kann er dann mit, wenn ich dabei bin. Und jetzt... Große Überraschung, der Film ist freigegeben ab in Deutschland FSK 12, trotz dieser ganzen
kriegerischen Handlungen.
Schlachtszenen.
Krass, ich werde den wahrscheinlich die ganze Zeit so angucken müssen, weil ich blutrünstige Sachen nicht sehen kann.
Also wir haben schon sofort natürlich in diesem Fall Malteser Filmpalast, das ist unser größtes Kino hier in München, gecheckt, ja, wann die Spielzeiten sind. Ich wollte es natürlich gerne im IMAX sehen. Der Film ist in IMAX gefilmt. Mhm. Das ist eine ganz spezielle Technik.
Aber die haben ein Kino Neues bei Malteser, das ist neu gebaut. Da war ich neulich auch drin, das ist sensationell.
Ja, aber IMAX gibt es nicht viele auf der Welt. Ich habe geguckt, der nächste von uns aus gesehen ist, glaube ich, in Stuttgart.
Okay.
Ja, so. Ich glaube, das sind insgesamt nur 40 oder, schieß mich tot, 70 Kinos weltweit. Ich habe so eine Auflistung gesehen. Mich hat das ja schon länger beschäftigt, das Thema die Odyssee, weil, ich glaube, wann kriegte ich die ersten Warnmeldungen? Ich würde mal sagen, so vor 3-4 Monaten, als überall so in der Timeline auftauchte, Christopher Nolan, jetzt auch Vogue.
Der Regisseur, ja.
Genau. Das sei ein ganz schreckliches Machwerk. Und das machte sich vor allem daran fest, dass
Lupita Nyong'o.
Eine Schauspielerin mit kenianischen Wurzeln.
Oscar-Preisträgerin, Superschauspielerin.
Die Helena spielt.
Genau.
Helena von Troja.
Ja. Und Lupita Nyong'o ist schwarz und vermutlich kommt da jetzt daher der Hass. Das ist indiskutabel.
Das sei total indiskutabel.
Nein, es ist indiskutabel, dass es Hass gibt. Wieso kann die denn nicht schwarz sein?
Ja, pass auf. Ja. Und dann dachte ich, guck mal, es gibt auch eine Wokeness von rechts. Das kenne ich ja von der anderen Seite.
Voll.
Also, dass man sagt... wenn du zum Beispiel nicht behindert bist, darfst du nicht eine Behinderte spielen. Mhm. Oder als Scarlett Johansson, schon ein bisschen her, eine Transperson spielen sollte.
Wurde sie angefeindet.
Da gibt es ja so eine irre Geschichte mit so einem kolumbianischen Oberdrogenhändler, der dann irgendwann eine Geschlechtsangleichung macht, weil er sich immer als Frau gefühlt hat. Und da sollte wieder Scarlett Johansson... die Hauptrolle übernehmen und da gab es einen Riesenprotest der Transgemeinde. Nein, das könne nur eine Transperson spielen. Der Film ist dann natürlich nie zustande gekommen,
ja,
weil
ja, klar.
Ohne Scarlett Johansson war der halt nicht vermarktbar. Gut, okay.
Ja, genau.
Aber das läuft ja auch so ein bisschen dann lieber gar nicht als die falsche Person.
Aber jetzt ist es ja andersrum.
Jetzt ist es andersrum. Jetzt geht das so, also Helena von Troja war vermutlich nicht knallschwarz. Das kann nicht
Peter Nyong'o
spielen. Weil die muss dann so aussehen wie Diane Krüger. Diane Krüger war ja die bei Petersen, diejenige,
genau,
die Helena gespielt
hat.
Die schönste damals an Frau der Welt.
2004 gab es schon mal einen Film von Wolfgang Petersen, der hieß Troja. Damals war Brad Pitt Achilles. Ja, das war das absolute Highlight in diesem kompletten Film, weil der auch fast nichts anhatte.
Jetzt ist Matt Damon.
Ach, das war
20 Jahre älter.
Ja, vor allem ein halbes Hemd. Matt Damon ist nicht schön. Aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Damals war auf jeden Fall Helena blond und blauäugig, Diane Krüger, und jetzt ist sie halt schwarz. Aber ich finde das total kurios, weil ich habe extra mal nachgelesen, wie das denn bei Homer wirklich war, der diese Geschichte geschrieben hat. Hm? In diesem ganzen Stück wird nicht ein einziges Mal beschrieben, wie Helena ausschaut, nur dass sie die schönste Frau der Welt war. Wenn man sich aber überlegt, wo Troja liegt, an der Ägäis, in der jetzigen Türkei, ist es vermutlich nicht so gewesen, dass sie blond und blauäugig gewesen war, wenn es sie denn gegeben hat.
Nee, aber weil Diane Krüger in Petersens Erstverfilmung Helena von Troja gespielt hat, glaubt halt ein Teil der Welt, so hat Helena ausgesehen.
Ja.
Marie von den Bänken.
Ah, Regendelfin.
Die ich
super.
Schätze.
Ja.
Als Kolumnistin hat gesagt, was ist das eigentlich für ein irres Realitätskonzept, wenn ich sage, also, dass Helena das Ergebnis ist,
der Beziehung eines Schwans
mit einer Frau.
Mit einer Frau. Ja. Das ist okay, das ist total okay, ja. Da haben wir gar keinen Zweifel dran, so, weil Zeus sich ja als Schwan verkleidet hatte, um dann in
um Leder
Fall die
zu schwängern.
Leder zu schwängern. Das ist das
ist völlig normal.
Das ist normal.
Der liest sich eben als Mann.
Der liest sich als Schwan, ja. Aber wenn die Helena dann bei Christopher Nolan schwarz ist, das geht gar nicht, ja. Wie kann man denn zu so einer Rollenbesetzung finden? Er ist natürlich kurios.
Da ist auch Elon Musk so ein bisschen, hat daneben gelangt, ehrlich gesagt.
Der langt ja öfter mal daneben.
Aber dass es jetzt Wokismus von rechts gibt, oh, das brauchen wir ehrlich gesagt auch nicht. Mir reicht der schon von links.
Das war immer mein Gefühl. Eine Zeit lang haben halt so die ganzen Linken ja so Listen aufgestellt, zum Beispiel mit Worten, ne, was alles nicht geht. Also an amerikanischen Universitäten zum Beispiel. Dann das N-Wort natürlich geht gar nicht, damit fing es ja an. Du darfst es nicht mehr Immigrant sagen, sondern das musste dann jemand sagen, heißen eine Person, die Asyl sucht, oder Blindspot heißt es im Englischen. Das ging auch nicht mehr, weil
warum?
Ja, irgendwas wegen Blind und Idiot darfst du ja so und so nicht mehr sagen. Also das sind also das ganze
mein ganzes Vokabular ist weg.
Ja, genau, ja. Das heißt dann nicht Blindspot, sondern Missing Perspective, ja. Also auf ja. Auch American natürlich nicht, weil dann ist ja nicht klar, ob du Nordamerikaner meinst oder Mittel- und Südamerikaner.
Das verstehe ich noch, das ist einfach unklar.
Ja, ich spreche öfter von Amerikanern, eigentlich wissen dann die meisten, was ich meine im Zusammenhang. Also gab es also hunderte von Begriffen. Mhm. Haben wir uns ja auch alle gemeinsam lustig gemacht, zu Recht.
Ja.
Was machte die Trump-Regierung, als sie an die Regierung kam, jetzt in sozusagen Nummer zwei, eine lange Liste hat Donald Trump erlassen von 200 Worten, die man alle nicht mehr benutzen
ja,
darf.
Ja, bitte.
All das ist für mich Wokeness von rechts. Also Diversität darf nicht mehr auftauchen, nicht binär, also diese ganzen natürlich Lieblingsworte der Linken.
Golf Marginalis- von Panama.
Gut, da heißt jetzt der Golf von Mexiko. Nee, da heißt der Golf von Amerika.
Ja.
Aber eben auch so, was war denn noch?
Ja, stimmt, Golf von Mexiko war es.
Social Justice, Inklusion, nicht binär, man darf nicht mehr von marginalisierten Gruppen reden. Ich meine, ich rede auch nicht von marginalisierten Gruppen.
Nee, aber das
oder
hat
vulnerable,
auch was
auszuschrecken, vulnerable. Ich weiß immer gar nicht, wie man das auch hier ausspricht. So, nur, es ist ja ein Unterschied, ob ich das nicht benutze oder ob ich so ein Kompendium erstelle und sage, pass mal auf, in Regierungsdokumenten darf das nicht mehr auftauchen und am besten auch nicht mehr auf dem Campus, denn wenn das auf dem Campus auftaucht, dann entziehen wir euch die Förderung.
Ja, vor allem der Witz ist ja, ein Politiker, der eigentlich für die Meinungsfreiheit steht und sie dann selbst beschneidet, das ist halt, das finde ich auch unglücklich.
Deswegen war ja mein Petitum oft auch in solchen Kolumnen, die das Thema behandelt haben, liebe Leute von links, be careful what you wish for, weil die andere Seite ist nicht blöd, die lernt.
Die macht es dann auch so, natürlich.
Die macht es auch so und genauso ist es gekommen.
Und jetzt muss es Lupita Nyong'o ausbaden. Ich werde mir den Film anschauen, der wird bestimmt gut.
Es gibt ja so ein ganzes Konzept auf der Linken, das heißt kulturelle Aneignung. Mm. Ja?
Ja, ja.
Dass es hochproblematisch ist, wenn du eben von marginalisierten Gruppen, deren Musik spielst oder deren Frisuren nachahmst, Rasterlocken oder deren Gerichte auftischt. Weil das sei eine Form der Rekolonialisierung. Ja, ich glaub, du lachst darüber. Ich erinnere mich, dass ich mit meinem Freund Hasna in Kasim, der in diesem Fall den Vorteil hat, dass er aus einer pakistanischen Familie kommt, in so einer Fernsehsendung war, die heißt 13 Fragen. Das sind immer so zwei Teams zu so einem Thema. In diesem Fall ging es um kulturelle Aneignung. Ich war im Team Kasim. Mhm. Und Kasim mit der Frage, oder beziehungsweise wir mit der Frage konfrontiert wurden, ob es eben okay sei, indisch zu essen. Beziehungsweise indisch zu kochen, weil das ist ja eine kulturelle Aneignung. Mhm. Jetzt lese ich doch, wie gesagt, wir haben versprochen, wir machen nochmal eine Sondersendung dazu, aber nicht mal so als kleinen Appetithappen. Bei der AfD Sachsen-Anhalt in dem großen 100-Tage-Programm.
Oh, okay. Jetzt bin ich gespannt.
Nur noch deutsche Küche, nur noch deutsches Bauen. Das ist das Gleiche von der anderen Seite.
Ja, das ist das Gleiche von der anderen Seite.
Ja, so. Also
die, in diesem Fall, Bereinigung aller fremden Einflüsse.
Aber dann die Hymne der DDR singen bei der Wahlveranstaltung.
Jetzt kommen wir doch mal gleich zu unserer schönen Kategorie, die Verlierer der Woche.
Ja.
Da würde ich mal sagen, da fallen die aber voll rein.
Tino Chrupalla und unser Herr Siegmund.
Ulrich Siegmund und?
Wer noch?
Der Oberkabarettist, der hat doch diese Hymne.
Ach Gott, Uwe, schieß mich tot, ich kannte
Steinle.
Den nicht.
Steinle.
Ah.
Ja, das fing ja damit an, dann, dass er Witze machte. Wie war das? Dass er, wenn er Friedrich Merz sieht, sich fragt, wo ist eigentlich der Stauffenberg, wenn man ihn braucht?
Ja, fand ich auch krass.
Da habe ich gedacht, ich war ganz kurz davor, einfach mal so ansatzlos auf Twitter mal raus, so ein, auszuhauen, so ein Tweet. Mhm. Wo ist eigentlich, wenn ich alles Weidel sehe, wo ist eigentlich der Stauffenberg, wenn man ihn braucht? Mhm. Ich weiß, welchen irrsinnigen Shitstorm dieser Satz hervorgerufen hätte.
Zurecht.
Und dann hätte ich es halt am Ende aufgelöst und dann gesagt, hahaha, war ein Scherz. Ja, und zwar ziemlich genau der Scherz, der im Beisein von Herrn Chrupalla auf der Bühne gemacht wurde, ohne dass so Chrupalla überhaupt das so sagt, bis man mal sieht das Johlen der Menge und alle so
gar nicht.
Ja, oder es gilt für alle. Da mache ich diese Scherze, dann mache ich die Scherze aber auch über Herrn Chrupalla und über Frau Weidel, ohne dass sich dagegen jemand beklagt.
Das ist richtig. Aber ich fand es ehrlich gesagt ganz witzig, dass das passiert, weil die ganzen AfD-Wähler im Westen, ich weiß nicht, ob die sich die DDR zurückwünschen.
Das ist natürlich der grüne Abschluss. Der Steinle, der war mal Tatort, glaube ich, Kommissar oder Schauspieler.
Ich habe noch nie was von dem gehört.
Oder fragt die KI.
Ja, ich frage ChatGPT. Pass auf, ich mache alles mit der. Was war eigentlich Uwe Steimle vor seinem AfD-Leben? Ein Kabarettist, Schauspieler und Autor. Er wurde in der DDR als Kabarettist bekannt und trat unter anderem an der Dresdner Herkuleskeule auf. Bundesweit bekannt wurde er als Kommissar Jens Hinrichs in der TV-Reihe Polizeiruf 110, die er von 2009 bis 2013 spielte.
Guck, ich wusste also nicht Tatort, sondern Polizeiruf.
Ja, der ist halt scheinbar ein bisschen schäbig.
Jedenfalls, die haben da so eine Wahlkampfveranstaltung. Chrupalla ist da, Herr Siegmund ist da, Herr Steinle mit irgendeiner Moderatorin, Frau Hermenau. Und zum Schluss steht der Steinle auf und intoniert die DDR-Hymne. So.
Vor allem der Witz ist ja, in der DDR durfte der Text gar nicht gesungen werden, by the way. Weil in dem Text ja stattfindet, dass irgendwie einig Deutschland oder so, dass es zur Wiedervereinigung kommt. Und das ist genau das Gegenteil dessen, was die DDR-Politiker damals wollten.
Was haben die denn stattdessen gesungen?
Ohne Text. Auch bei den Sportveranstaltungen durften die nie mitsingen. Nur die Musik.
Nee, es gab eine DDR so Hymne ohne Text?
Nein, es gab den Text, aber der durfte nicht gesungen werden. Das habe ich gelernt heute Morgen im Podcast bei Apofika.
Naja, ob Apofika, sagen wir mal, mal so die Referenzgröße ist für uns. Also nicht, dass wir nachher auch wieder da einen Faktencheck haben müssen. Zumal, also es wird uns viele Hörer geben, die das noch in Erinnerung haben.
Ach, dann sollen die das doch mal sagen. Sag doch mal Bescheid, ob das wirklich so war.
Ja.
Weil das fand ich heute extrem unterhaltsam heute Morgen.
Wie war das eigentlich mit der DDR-Hymne?
Mhm.
Ja, Gewinner?
Gewinner? Für mich ist Gewinner der Woche.
Ich habe da was mitgebracht. Wo ist denn jetzt hier? Ich habe doch extra mitgebracht. Wo ist denn das hier? Guck mal. Ich habe die Pokémon-Karte mitgebracht. Du hast mich gerade belehrt, das ist eine besonders wertvolle.
Ja, weil die Gold ist. Die ist bestimmt aus so einem Booster-Pack.
Innere Kraft. Heiterer Hieb. Mhm. Ja, also, es begab sich, dass Andrea Kiewel im Fernsehgarten sich mit einer Sammlerin von Pokémon-Karten unterhält und dann auch auf Pokémon-Karten nicht deutscher Provenienz stößt. Eine französische, die mit Bonjour begrüßt wird. Ich glaube, eine italienische mit Ciao. Und eine japanische, zu der Frau Kiewel einfällt, Ching Chang Chong.
Weil sie dachte, sie ist chinesisch.
Ja, also sie ist mit den asiatischen Schriftzeichen offenbar nicht ganz vertraut.
Mhm.
Große Empörung.
Es ist ein blöder Witz.
Ich wusste nicht, dass Ching Chang Chong rassistisch ist. Das ist genau der Vorwurf.
Aber nicht rassistisch ist es nicht, aber es ist schon so. Weißt du, sie hätte ja ein richtiges Wort nehmen können.
Oh Gott, das ist eine Live-Sendung. Der ist ihr halt Ching Chang Chong eingefallen zu einem japanischen Schriftzeichen. Ich habe gedacht, pass mal auf, liebe Chinesen. Deswegen seid ihr mir die Gewinner. ja, der Woche. Also ihr wollt jetzt die Welt erobern bzw. beherrschen. Alle, die anderer Meinung sind bei euch, kommen ins Lager. Ich glaube, so etwa 1 Million Uiguren sitzen da, geknechtet. Aber ganz tief innen seid ihr auch ganz sensible Wesen, die also, wenn das Wort Ching Chang Chong ertönt, ja, eine Traumatisierung erleiden und sagen, um Gottes Willen, das hat mich jetzt wahnsinnig getroffen und beleidigt. Insofern hat der Chinese auch zum Opferkult aufgeschlossen.
Da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde die Aufregung auch absolut übertrieben, weil sie soll ja jetzt in so ein Umerziehungsseminar rein.
Das hat sie doch. Es gibt zu allem natürlich auch noch die Sonderknalltüte. Ja? Ja. Da kommt also natürlich jetzt in diesem Fall, ich glaube, ein SPD-Abgeordneter aus Berlin, der auch noch nichts gebacken bekommen hat bislang.
Der halt selber asiatische Wurzeln hat.
Ja, mein Gott, dann soll er halt den Fernsehgarten nicht gucken. Gut, also der jetzt also sagt, der ZDF hat sich sofort entschuldigt.
Ja.
Frau Kiebel hat sich entschuldigt, das reicht alles nicht.
Frau Kiebel hat sich eben nicht entschuldigt.
Aber da hat sie halt sich entschuldigen lassen.
Das hätte sie eben, aber das finde ich ein bisschen blöd.
Ach na ja, komm, ich würde mich auch nicht entschuldigen, weil ich Ching Chang Chong gesagt habe. Ich habe meine Kinder gefragt. Sag mal, Ching Chang Chong, das macht ihr doch ständig. Das machen die nämlich immer. Irgendwie gibt es so ein Ching Chang Chong, gibt es auch so ein Vers. Wusstet ihr, dass das super rassistisch ist? Und die wissen, was Rassismus ist, ja?
Ja.
Also das ist ja in jeder Schule sozusagen gleich in der ersten Klasse wird dir das eingebimst. Das war denn auch ganz neu. Die wussten auch nicht, dass Ching Chang Chong, dass man
ja,
das so sagen
Ja, aber wenn sich
darf.
Die Leute halt beleidigt fühlen, dann finde ich, muss man immer nochmal drüber nachdenken. Aber ja, ich finde auch, dass die alle zu dünne Haut haben.
Also jedenfalls hat der Mann, der große Rassismus-Experte aus Berlin, erst von der SPD angeregt, der müsse also jetzt Sensibilisierungsseminare in interkultureller, ich wollte schon sagen, Aneignung.
Ja, sie soll halt einfach Antirassismus-Workshops machen, wo ich mir denke, euer Ernst, kann
was
man...
Was machst du denn dann da eigentlich?
I don't know.
Das ist auch mal eine gute Frage.
Antirassismus-Workshop.
Was ist denn eigentlich wie lerne ich eigentlich interkulturelle Sensibilität? Dann werden mir da Pokémon-Karten gezeigt.
Aber darf ich?
Ich muss die dann richtig aussprechen, oder wie?
Ja, aber das kann ich. Da bin ich richtig gut.
Du willst die jetzt haben, ne?
Aitera. Ja, aber darfst du dann zum Beispiel, wenn du beim Chinesen bist... Darfst du dann noch Bami Goreng bestellen oder nicht? Musst du es auf Deutsch übersetzen?
Ja, vor allem, wenn du es falsch aussprichst.
Mhm. Weil Goreng sagen die ja gar nicht. Die können ja kein R.
Das sind ja wie die Freunde, die immer besonders, die gerade aus dem Toskana-Urlaub kommen und immer so tun, als ob sie gut Italienisch können.
Ah, ja.
Und dann
ist
immer
anstrengend.
Due Espresso.
Ich glaub, Espresso.
Das läuft, glaube ich, auch unter kultureller Aneignung. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das nicht unterschiedlich rassistisch ist.
Oh Gott,
also wenn du gar nicht die Mühe machst. Oder eben Côte d'Ivoire.
Ach, das hatten wir ja auch schon, die Elfenbeinküste.
Côte d'Ivoire, meine Küste nur als Côte d'Ivoire in allen anderen Sprachen der Welt.
Ich mache scheinbar alles falsch. Ich sage nach wie vor Elfenbeinküste und ich habe mir letzte Woche eine Sushi-Matte gekauft, weil ich jetzt selber Sushi roll. Das darf ich ja auch gar nicht mehr.
Wird schon kritisch.
Mm.
Komm im Zweifel zu uns nach Pullach. Also, da ist es noch erlaubt. Da ist die Sushi-Matte noch erlaubt. Du darfst das Auto auf der Straße waschen.
Einen Pool haben.
Die Pools sind befüllt. Und du darfst auch deinen Garten wässern nach 9 Uhr.
Wir sprechen uns nächste Woche, ob das dann auch noch so sein wird. Denn die Hitze kommt zurück. Und wir
die kommt auch nach Pullach.
Ja. Und wir sehen uns wieder unter der Woche exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende überall, wo es Podcasts gibt und auf der YouTube-Seite von Focus Online. Macht's gut!